Wer bin ich wann und wo? Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Dieses Zitat des Schweizer Schriftstellers und Architekten Max Frisch aus seinem Roman »Mein Name sei Gantenbein« fasst poetisch und klar zugleich zusammen, worum es in diesem Abschnitt gehen soll. Nämlich die Frage, über was und welche Rollen wir uns selbst definieren. Wissenschaftlich beschäftigen sich damit verschiedenste Disziplinen, von der Persönlichkeitspsychologie über die Anthropologie hin zu den Sozialwissenschaften und der Soziologie. Auf der Metaebene auf diese Disziplinen geschaut, sind sie nichts anderes als verschiedene Perspektiven, also Geschichten darüber, wie wir menschliches Zusammenleben betrachten und erforschen können und wollen. Doch die von mir angekündigte Identitätssuche soll sich nicht in wissenschaftlichen Studien erschöpfen, sondern nimmt zunächst einige wichtige Fragen in den Fokus. Kannst du dir eine Welt ausmalen, in der sich Menschen stets ehrlich einander vorstellen? Also so richtig ehrlich? Guten Tag, ich bin verlogen, käuflich und feige. Egal in welcher Situation, ob am Rednerpult, auf der Familienfeier oder von der Kanzel herunter, würde sich jemand so vorstellen, wären die Anwesenden zunächst wohl vor allem eines: verwirrt. Denn keine der drei erwähnten Eigenschaften ist erstrebenswert, geschweige denn wünschenswert oder vorstellungswürdig. Vielleicht wären wir, je nach Situation, gar ein wenig amüsiert. Wie oft haben wir uns schon angesichts fauler Versprechen, korruptem Verhalten und fehlenden Mutes über PolitikerInnen, UnternehmerInnen und Menschen generell geärgert? Oder anders gefragt, wie sehr haben wir uns daran gewöhnt, halten es gar für normal, dass Menschen sich zwar wie in der ausgedachten Begrüßung verhalten, aber niemals so vorstellen würden? Spätestens in einer bestimmten Machtposition gilt es als offenes Geheimnis, dass die erfolgreichen AnwärterInnen sich anders geben müssen, um dorthin zu kommen. So haben wir uns eine Kultur mit entsprechender Kommunikation geschaffen, in der wir zwar Ehrlichkeit als Wert loben, aber uns gleichzeitig klar ist, dass sie spätestens bei den wirklich großen Fragen und Diskussionen maximal ein frommer Wunsch ist. Hinzu kommt, dass wir aus der Psychologie und der Verhaltensforschung wissen, niemand, von wenigen pathologischen Fällen abgesehen, will eine Lügnerin ein Lügner sein. Zack, schon wieder sind wir in Absurdistan gelandet. Weil wir nicht nur uns, sondern auch andere und die Welt allgemein ständig belügen. An dieser Stelle böte sich ein ausführlicher Exkurs in die Tiefen unserer Hirnwindungen und die wissenschaftliche Betrachtung gesellschaftlicher Strukturen an, um sich einer Antwort auf die Schuldfrage möglicherweise anzunähern. Aber es soll ja um das Wofür statt das Wogegen inklusive Sündenbocksuche gehen. So schlage ich stattdessen einen anderen, auf den ersten Blick vielleicht naiven Weg vor. Einen, der nach vorn zeigt. Einen, bei dem wir uns fragen, wie wollen wir uns vorstellen? Das können wir nur, wenn wir selbst begriffen haben, was unsere Identität wirklich ausmacht. Wollen wir uns primär über gesellschaftlich anerkannte Titel definieren und entsprechend als Professorin, Soldatin oder Abgeordneten vorstellen? Oder wollen wir uns vor allem über unsere Besitztümer präsentieren, frei nach dem Motto: Willkommen, ich bin Susanne Kant und habe ein Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar. Oder: Hallo, ich bin Raphael Pelzmer und habe 5 Jahre ohne Geld gelebt. Oder definieren wir uns vor allem über unsere Rolle als Partnerin einer anderen Person? Letzteres betrifft in unserer Kultur vor allem Frauen bzw. Ehegattinnen, die wohl selten freiwillig, aber eben sehr häufig als eine Art Anhängsel des erfolgreichen Mannes genannt werden. Wie eine Umkehrung dieser Praxis klingen kann, führte im November 2023 Jason Carter, Enkel der ehemaligen First Lady Rosalind Carter, bei der Gedenkveranstaltung für seine Großmutter vor. Ein spezieller Dank geht an Sie, Secretary Clinton, Mrs. Bush, Mrs. Obama, Mrs. Trump und Doktorin Biden. Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen und erkenne diese bemerkenswerte Schwesternschaft an, die Sie mit meiner Großmutter teilen. Ich danke Ihnen allen für Ihren Einsatz, den Sie unserem Land und der Welt bereitgestellt haben. Secretary Clinton und Dr. Biden, wir heißen auch Ihre liebenswerten Ehemänner willkommen. Nachdem ich mir das entsprechende Video zu der Gedenkveranstaltung, das mir eine gute Freundin zugeschickt hatte, nochmals angeschaut habe, stelle ich tippend fest, dass ich selbst in die Einordnungsfalle getappt bin, indem ich Jason Carter als Enkel von vorgestellt habe und beispielsweise nicht als US-amerikanischen Anwalt und Politiker. Natürlich sind Professionen, Titel und Besitztümer Teil von uns. Sie geben uns Sicherheit, nach der sich unser Gehirn so sehr sehnt. Sie bestimmen unser Leben entscheidend mit. Doch hängen sie stets und damit stärker, als wir im Alltag häufig anerkennen, von kulturgesellschaftlichen Absprachen ab. So bekommt die Professorin im Dschungel nicht automatisch einen Platz in der ersten Reihe. Und jeder Euro auf dem Konto basiert am Ende des Tages auf nichts weiter als Vertrauen. Dem Vertrauen, dass er auch morgen noch von den Mitmenschen als Gegenwert für Haus, Hof und Hafer akzeptiert wird. Titel und Besitztümer sind also stets zeitlich und räumlich begrenzt. Das Einzige, das wir wirklich besitzen und das damit das Zeug zu einer ehrlichen Vorstellung unserer selbst hat, steht auf keiner Visitenkarte und keinem Vermögensindex. Es sind unsere Handlungen, die stets im Kopf unseres Daseins als emotionale Blobs beginnen und über unsere Kommunikation inklusive allen Verhaltens in die Welt getragen werden. Sie beginnen und enden bei jeder realen und metaphorischen Tür, die ich aufhalten kann, um ein Wofür zu leben, oder sie mit einem lauten Knall und wogegen zufallen lassen kann. Denn jede Handlung verändert unsere Vorstellung, unsere Geschichte von uns selbst. Vor allem auch darüber, was möglich ist und wie wir sein wollen. Der Mix aus Genen und Umwelt lässt grüßen. Folgen wir meinem Tagtraum von einer emotional reifen oder zumindest reiferen Menschheit noch für einen Moment weiter und stellen uns vor, Menschen würden sich im Zuge dessen nicht nur ehrlich vorstellen können, sondern auch immer mal wieder selbst hinterfragen. Vielleicht geleitet durch die Frage, was sollen Menschen jetzt und in Zukunft über mich sagen? Auch oder gerade dann, wenn ich nicht anwesend bin. Interessanterweise bereut niemand am Sterbebett, zu wenig gearbeitet zu haben, zu viel Zeit mit Freunden und Familie verbracht zu haben, zu viel auf die eigene Gesundheit geachtet zu haben oder zu viele soziale Kontakte gepflegt zu haben. Fest steht auch, dass diese ganze Träumerei nicht irgendeine Spinnerei ist, bei der es um die schon erwähnten Feel Good und Happiness-Angebote unterschiedlichster Couleur geht, sondern das Potenzial hat, unser Zusammenleben grundlegend anders und vor allem menschenfreundlicher, bezogen auf jede und jeden Einzelnen und Gruppen jeder Art zu gestalten. Denn trotz allem Frust und Ärger über die anwesenden MitartgenossInnen wissen wir eben auch, wir sind diese sozialen Wesen, die zum Überleben und zum guten Leben andere Menschen brauchen. Stichwort Kooperation und die Gedanken aus dem Kapitel »Wir wollen alle nur das eine«. bezogen auf die großen Herausforderungen unserer Zeit, liegt darin eine gewisse Ironie. Was meine ich damit? Haben wir begriffen, dass unsere eigene Identität stets maßgeblich von anderen Menschen bestimmt wird, bedarf es nur noch eines weiteren Schrittes zum großen Ganzen der menschlichen Spezies insgesamt. Dieser Schritt besteht darin, zu erkennen, dass auch mein Überleben als Vertreterin der Spezies Mensch stets von anderen Individuen abhängt. Er besteht darin, zu begreifen, dass die zunehmende Zerstörung der eigenen Lebensgrundlage und das Überschreiten weiterer planetarer Grenzen zwar stets die jeweils Schwächsten und Ärmsten zuerst trifft, doch irgendwann auch mich und dich betreffen wird. Spätestens an dem Punkt, wenn wir selbst zu den Schwächsten gehören. Wie unbeschreiblich schwierig diese Erkenntnis besonders den Menschen fällt, die aktuell zu den Reichsten gehören, hat der US-amerikanische Medientheoretiker, Autor und Dozent Douglas Rushkoff am eigenen Leib erfahren und in seinem neuesten Buch »Survival of the Richest – Escape Fantasies of the Tech Billionaires« anschaulich dokumentiert. Darin beschreibt er sein ominöses Treffen mit 5 Tech-Milliardären in einem luxuriösen Wüstenresort. Die Einladung entpuppt sich nach Rushkoffs Ankunft in der Wüste als Bitte der Milliardäre, ihnen eine Überlebensstrategie aufzuzeigen. Denn sie haben vor allem eines: Angst. Angst angesichts der bevorstehenden sozialen Katastrophe, die aufgrund der zunehmenden Zerstörung unserer Lebensgrundlage unausweichlich scheint. Douglas Rushkoffs Antwort und Empfehlung an die 5 hat entgegen den Erwartungen der verängstigten Milliardäre nichts mit Panzern, Bunkern, Abschottung, künstlicher Intelligenz oder sonstigen Technologien zu tun. Seine Empfehlung ist banal und bahnbrechend zugleich. Wie wäre es, wenn wir, inklusive der Anwesenden, die antizipierte Katastrophe einfach verhindern? Der einzige erfolgversprechende Weg dafür bestehe darin, das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis aller Menschen zu erkennen und zu leben. Sprich, wer seine Mitmenschen als Teil seines Lebens begreift und sie einfach menschlich behandelt, benötigt keine Wüstenresorts, um sich vermeintlich zu beschützen. Was bedeutet das für das eigene Identitätsverständnis und damit verbunden den Umgang mit Menschen, die Augen und Ohren scheinlich gegen die eigenen Überzeugungen anreden, argumentieren und vielleicht sogar kämpfen? Es bedeutet, auch diese Menschen in das Verständnis von sich selbst immer wieder zu integrieren. Ich versuche das, indem ich mir jedes Mal, wenn ich angesichts von Positionen meiner Gegner kurz vorm Verzweifeln stehe, erneut bewusst mache, dass auch sie betroffen sind. Betroffen vom Überschreiten der planetaren Grenzen. Auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen und oder können. Ich versuche es, indem ich mich daran erinnere, dass dieser Kampf anders ist als alle anderen, weil es mittel- und langfristig keine Trennung zwischen GewinnerInnen und VerliererInnen geben wird. Was bedeutet das für unsere Reifeprüfung? Es bedeutet, dass die immense, die radikal emotionale Aufgabe darin besteht, auch die Menschen in das eigene Gehirn einzuschließen, die ein vollkommen anderes Weltbild und andere Werte haben, die gegen einen wettern, die einen beleidigen und vielleicht sogar bekämpfen. Das ist nichts weiter als bedingungslose Liebe. Das klingt vielleicht spirituell oder religiös, aber damit meine ich Liebe in der Form, wie ich sie bei Frage 1 als Präsenz und den Wunsch, den anderen verstehen zu wollen, vorgestellt habe. Was bedeutet das für mich und kann es vielleicht für dich bedeuten? Ich stehe jeden Morgen in der vertrauten Gewissheit auf, auch die Menschen zu lieben, von denen ich lange Zeit dachte, sie seien meine KontrahentInnen. Das ist nicht leicht, denn ich habe einigen VertreterInnen aus dieser Gruppe gegenüber lange Zeit so etwas wie Ekel gespürt. Wahrscheinlich begründet in einer tiefen Abneigung gegenüber ihrem Denken, Reden und Handeln. Wobei ich Ersteres nur vermuten kann und mir nicht anmaße, ihr Denken bis ins Letzte nachvollziehen zu können. Immerhin sorgt meine und die häufig gegenseitige Abneigung und Distanz in der Regel ja dafür, dass kein Vertrauensverhältnis als Grundlage für einen ehrlichen Austausch zwischen uns entstehen kann. Ich kann also nur spekulieren, welche Gefühle und Gedanken in den entsprechenden Köpfen und Körpern rumsausen. Ich habe hier bewusst keine Personengruppen oder gar Namen genannt, obwohl es bei mir konkrete Personen gibt, die in diese Kategorie fallen. Aber es geht hier nicht um ein Bloßstellen, um ein Ab- oder Ausgrenzen, um ein Wogegen, sondern um einen konstruktiven, nach vorn gerichteten Ansatz, der uns weiterbringt. Darum lade ich dich ein, dich zu fragen, wer sind deine Namen und Gesichter? Die Menschen, die gefühlt gegen dich sind und gegenüber denen du Ablehnung, Ekel, vielleicht sogar Hass verspürst. Hast du die Argumentation um Douglas Rushkoffs Antwort durchdrungen? Weißt und fühlst du, dass auch diese Menschen zu dem Kreis gehören, für den du morgens aufstehst? Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass ich nur deshalb tun kann, was ich tue, weil ich begonnen habe, Menschen bedingungslos zu lieben. Vor allem auch die, die am weitesten entfernt scheinen. Bei aller Schwierigkeit, die das mit sich bringt, ermöglicht es mir, mich einzubringen, für eine lebenswerte Zukunft. Denn nur wenn ich stark genug bin, diese Liebe aufzubringen, habe ich auch die notwendige Kraft, Gedanken zu sortieren, mich zu konzentrieren und im nächsten Schritt ehrliche Gespräche zu führen, Vorlesungen und Vorträge zu halten, Texte und Bücher zu schreiben. Neben der Liebe benötige ich dafür noch ein weiteres Gefühl, die Überzeugung, dass alles, was ich denke, fühle und tue, nicht nur mich beeinflusst, sondern auch eine Bedeutung in meiner Umgebung und damit der großen, weiten Welt hat.